Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaften, es ist wieder Dienstag. Und in der Leitung ist Stefan de Voice Heinrich. Wir sprechen über die nächste Formel-1-Legende. Grüß dich, de Voice.
Ja, schön. Und diesmal muss ich sagen, freue ich mich ganz besonders, denn meine Initialzündung für das Interesse im Motorsport als Kind war tatsächlich Jochen Rindt. Ich erinnere mich noch, wie ich den Stoppelfeldern vor den Toren von Lindau, einem kleinen Ort Oberreitner, bei Pflegeeltern wohnt, mit der Bauernjugend Fußball gespielt habe und immer am Samstag und Sonntag, wenn wir da gekickt haben, war das Transistorradio mit dabei. Und das waren ältere Jungs, die waren 16, 17, 18, hatten schon Mopeds und wir durften da ab und zu ein bisschen mitspielen und waren dann oft, haben wir auch die blödesten Jobs bekommen, wie Torwart und dergleichen. Aber klar war, dass dann immer, wenn es darauf ankommt, Nachmittagszeit ORF eingeschaltet war, Radio, und zwar Formel 1. Und dann habe ich das irgendwann natürlich, weil das große Jungs waren, die für mich Vorbilder waren, habe ich mich damit auch angefangen zu beschäftigen. Damals, 68, 69, Jochen Rindt, das ganz, ganz große Thema in aller Munde. Zumal natürlich dann quasi direkt an der österreichischen Grenze, zwar noch Bayern, aber österreichische Grenze in Lindau, das war ein Star und alle haben da mitgefiebert, ob der tatsächlich Karriere machen wird, ob er in Le Mans gewinnt und was dann in der Formel 1 mit ihm passiert. Und da ging es bei mir dann eben auch los, dass ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen und da bin ich angefixt worden.
Ja, Jochen Rindt wird natürlich als Österreicher verkauft immer, aber wir wissen beide, und ich glaube, Motorsportfans wissen das auch, geboren ist er in Mainz während des Zweiten Weltkriegs, hat aber dann bei den Großeltern in Graz, weil die Eltern früh gestorben sind, bei den Großeltern in Graz ist er aufgewachsen und hat dann die österreichische Lizenz bekommen und hat eine Tradition begründet. Ich stelle mir das immer so romantisch vor, aber wahrscheinlich hätte es ohne Jochen Rindt keinen Niki Lauda gegeben und ohne Niki Lauda hätte es keinen Gerhard Berger gegeben und nach Gerhard Berger sind ja noch ein paar gekommen, wie der Alex Wurz zum Beispiel, die aber nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Also eigentlich ist er, wenn es sowas gibt, der Vater des österreichischen Stammbaumes, so wie, das hat man in der Big Show mal vor kurzem besprochen, Emerson Fittipaldi, der Vater des brasilianischen Stammbaums ist der Voice.
Ja, bei Emerson Fittipaldi vielleicht sogar tatsächlich ganz Südamerika, denn es gab ja nicht nur Brasilianer, es gab ja auch schnelle Argentinier, wie Carlos Reutemann, Carlos Pace und dergleichen. Aber in der Tat, Jochen Rindt hat Motorsport für Österreich salonfähig gemacht. Und er war eben auch so gut als Typ außerhalb des Autos, dass man sagen muss, eine der absoluten Edelfedern des Journalismus im deutschsprachigen Raum ist der Wiener Herbert Völker, der jahrzehntelang auch Chefredakteur der Autorevue war und aus diesem Blatt einfach eine fantastische Autozeitung gemacht hat. Der hat tatsächlich ein Buch geschrieben über Jochen Rindt und das ist für mich Bibel, wenn du so willst, nämlich Jochen Rindt, der erste Popstar der Formel 1. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, was der für eine Wirkung auf die nicht nur Motorsportfans hatte. Jochen Rindt war tatsächlich ein wirklicher Star, hat sich auch so gegeben, also ist früh schon mit dem Porsche 911 durch die Gegend gekachelt, früh schon Pelzmantel angehabt und erinnerte da vielen so ein bisschen an Mick Jagger. Also man will so wissen, Mick Jagger des Motorsports. Ein echter Typ, dann finnisches Fotomodell, passte also alles, aber extrem bodenständig und das tatsächlich war dann Türöffner für eine auch, wenn du so willst, finanzielle Entwicklung, dass dann einfach mehr Gelder in den österreichischen Motorsport geflossen sind. Ohne ihn hätte es den Österreichring jetzt ja inzwischen weil umgebaut, Red Bull Ring, den Spielberg nicht geben. Es gab damals wahnsinnig viel Flugplatzrennen in Österreich. in Wien zum Beispiel, in Graz. Da wurde dann also der Luftverkehr kurz eingestellt, dann ist man am Wochenende dann auf den Start- und Landebahnen Rennen gefahren. Dass aber tatsächlich echte Rennstrecken entstanden sind, die ja ordentlich Investitionen beinhalten, das ist tatsächlich im Grunde nur Jochen Rindt zu verdanken. Also es war bei ihm sein Einfluss, Jens, weit größer als nur ein paar andere Motorsportler, junge Kinder zu animieren, auch Kartrennen oder Formel-V-Rennen zu fahren. Sondern das war eine ganz andere, viel größere Ebene. Es war tatsächlich eben auch großer Einfluss auf die Politik.
Jetzt hast du es angesprochen, dass Jochen Rindt in einer Zeit gefahren ist, wo man eben auch andere Rennen bestritten hat als Formel-1-Fahrer. Es ist jetzt schwierig. Wir wissen, Max Verstappen hat sich auf der Nordschleife gezeigt. Aber naja, mit 24 Rennen schwierig war damals nicht so. Und 1965 gewinnt Jochen Rindt also die 24 Stunden von Le Mans. Ich habe jetzt The Voice, ich weiß, du erklärst es mir jedes Jahr und Eddie hilft auch mit beim Erklären, aber ich habe einfach den Überblick verloren. Es gibt mir zu viele Klassen und wer da überhaupt fährt. Gab es das zur Zeit von Jochen Rindt auch schon oder war das damals 1965 wirklich nur eine Klasse, die dann um den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans gefahren ist?
Nee, es gab damals auch schon mehrere Klassen, wobei man dir zugutehalten muss, Jens, es ist tatsächlich auch für absolute Insider inzwischen fast unübersichtlich geworden. Aber es ist halt der große Kommerz. Es gibt wahnsinnig viele Rennserien, in denen wahnsinnig viele Firmen investieren und Geld verdienen wollen. Mhm. Es ist ein Milliardenmarkt. Motorsport ist inzwischen ein Milliardenmarkt. Es ist nicht nur bei den Langstreckenrennen so, bei denen es ja am ehesten noch Sinn macht, dass man Unterklassen hat, weil nicht alle um den Gesamtsieg fahren können, auch das Geld noch nicht haben, auch das Talent vielleicht noch nicht haben. Also du brauchst dann auch noch vielleicht eine kleine Amateurklasse, auch für Teams, die eben noch nicht sich einen Millionenbetrag über Sponsoren besorgen können, die mehr so aus der eigenen kleinen Garage rund um die Ecke ein bisschen arbeiten mit ein paar Gleichgesinnten, die sich ein bisschen Urlaubstage nehmen von der normalen, regulären Arbeit und dann da als Hilfsschrauber arbeiten. Dazu war es in 60er Jahren tatsächlich noch ein bisschen andere Zeit. Auch in der Formel 1 hast du als Grand Prix-Sieger noch nicht so wahnsinnig viel verdient. Also im Grunde auch die Jackie Stewart, die Emerson Fittipaldis, die Jochen Rindts, die Graham Hills sind alle anderen auch noch Rennen gefahren, wo es Startgelder gab. Also zum Beispiel Tourenwagenrennen. Und insofern haben sie sich nicht nur auf die Formel 1 konzentriert, sie sind tatsächlich an verschiedenen Rennwochenenden mal einen Sportwagen gefahren, mal einen Tourenwagen, waren Werksfahrer für BMW, für Mercedes und sind trotzdem auch in der Formel 1 angetreten. Das wurde im Grunde alles erst in der Formel 1 sehr viel professioneller durch Bernie Ecclestone, der dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir mal hier aus diesem engagierten Talenthaufen mit viel Leidenschaft mal ein bisschen was machen und müssen mal aus dem Amateurstatus rauskommen. Alle Teams bitte hinter mir und ich verhandle jetzt. Sowohl mit Sponsoren, wie auch mit Veranstaltern, mit Rennstrecken, wie mit dem Weltverband, wie auch mit Fernsehanstalten. Es muss einer sein und nicht jedes Team alleine. Lange Zeit hat Ferrari mehr Startgelder bekommen, mehr Fernsehzeit bekommen, weil es halt Ferrari war. Und damit hat tatsächlich dann Bernie abgesetzt, hat gesagt, das ist Quatsch. Wir sind nur dann stark, wenn ich für alle sprechen kann. Und hat tatsächlich auch das geschafft, die ganzen Teams hinter sich zu scharen, die gesagt haben, jawohl, wir vertrauen dir. Und dann kam plötzlich mehr Geld und dann mussten viele andere Fahrer nicht mehr andere Rennen bestreiten, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Aber es war tatsächlich so, ich würde sagen, bis auf ganz wenige Stars Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hast du in der Formel 1 nicht genug verdient und konntest davon nicht leben.
Jochen Rindt ist viele Serien gefahren, hat insgesamt dann 60 Starts in der Formel 1 gehabt, 6 Siege, hat einen Weltmeistertitel, den niemand mit ihm teilen möchte, nämlich der posthum Weltmeistertitel, weil er ja am 5. September 1970, da kommen wir dann auch noch drauf, bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen ist. 1964 in die Formel 1 gekommen, bei Rob Walker Racing, noch nie gehört ehrlicherweise, 65 bis 67 dann bei Cooper, 68 bei Brabham und dann ist er eben zu Colin Chapman gekommen und Colin Chapman war schon öfter das Thema, auch bei unserer letzten Sendung, wo wir über Alain Prost gesprochen haben, The Voice, Colin Chapman, ich habe mal mit Stefan Ehlen drüber gesprochen. Ich finde, selbst ich auch, also für mich war Ronnie Peterson, war derjenige 1978 in Monza, wo ich sage, daran kann ich mich erinnern, war ein Lotus, in dem Jahr ist ja Mario Andretti, dein alter Freund, Weltmeister geworden, aber Ronnie Peterson ist eben tödlich verunglückt, damals eben auch noch im Lotus. Und wir haben das alle so hingenommen damals, wir haben so gesagt, na okay, das ist halt einfach so, dass 1 bis 3 Formel-1-Fahrer pro Jahr sterben. Und im Zweifel war es halt meistens oder oft ein Auto von Colin Chapman. Mhm. Und ich frage mich, wo kam der Punkt, wo sich die Formel 1, wo die Fahrer gesagt haben, nein, danke, das ist uns zu gefährlich, jetzt muss ich was ändern.
Ich glaube, das waren nicht so sehr die Fahrer, sondern es war irgendwann vermutlich, wir haben es gerade schon gehabt von Bernie Ecclestone und den besseren Möglichkeiten der Vermarktung. Ich glaube, der Kommerz kam und wenn du eine Breitenwirkung haben willst, abseits oder nicht nur die Hardcore-Fans, die dann einfach, wie du gerade beschrieben hast, bisschen Schulterzucken sagen, ha, ist schon schlimm, aber ist halt part of the game, mhm. sondern wenn du mehr Zuschauer bekommen willst und auch mehr Fans an die Rennstrecken locken willst auf Dauer, also eine Geldmaschine aufbauen willst, musst du berechenbarer bleiben und darfst nicht dauernd Tragödien haben. Das funktioniert nicht. Es ist einfach versautes Geschäftsmodell. Und das haben relativ früh Bernie Ecclestone und auch ein paar Fahrer verstanden, die dann Initialzündung war Emerson Fittipaldi zusammen mit Jackie Stewart, obwohl große Rivalen und ja viele Jahre immer wieder um Siege und WM-Titel kämpfen, waren sich abseits der reinen Rennen sehr schnell einig, dass es so nicht weitergehen kann in der Formel 1 mit so viel Begräbnissen pro Jahr. Es ist dann in der Formel 1 anders geworden, 73, 74, 75. Es gab dann tatsächlich ein paar Zwischenfälle, die etwas später waren, wie der Tod von Ronnie Peterson, wo es auch katastrophal war mit der Rettungskette. Denn da war in Monza ein Krankenwagen zwar in der Nähe, aber der kam leider nicht hin zu dem Massenunfall, in dem ja auch Ronnie Peterson verwickelt war, weil ein Tor, das zur Strecke geführt hat, war verschlossen mit einer Kette und keiner hat den Schlüssel gefunden. Und solche Dinge passieren heute einfach nicht mehr. Da hat man sehr früh angefangen zu sagen, so geht's nicht. Und die ersten, die tatsächlich Geld ausgegeben haben, waren genau diese beiden Fahrer, wie wir erwähnt haben. Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, die haben eigenes Geld investiert und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt uns beim Rettungspersonal besser aufstellen. Wir brauchen auch zum Beispiel einen eigenen Rettungshelikopter mit Arzt. Wir müssen tatsächlich können es nicht nur dem Veranstalter überlassen, zu gucken, wo ist denn das nächste erreichbare Krankenhaus und welche Art von Spezialärzten gibt es da, sondern die haben dann Leute angestellt, die tatsächlich angefangen haben, sich drum zu kümmern. Unter anderem gab es dann eben auch Gespräche mit der FIA, mit dem Weltverband. Und der Weltverband hat im Grunde erst auf das Drängen einiger Fahrer mit eben Speerspitze Fittipaldi und Jackie Stewart reagiert. Niki Lauda war dann einer der nächsten Protagonisten, der, wenn du so willst, diese Fackel übernommen hat und gesagt hat, okay, wir müssen da weiter dranbleiben. Gab dann eine Fahrergewerkschaft auch, weil natürlich auch die anderen Fahrer irgendwann gemerkt haben, na, das macht Sinn, wir wollen ja auch weiterleben. Es hat aber wirklich lange gedauert und es gab immer wieder Rückschläge. Inzwischen sind wir auf einem fantastischen Niveau. Wir haben Streckenposten, die per Funk miteinander verbunden sind. Und es passieren zwar immer noch kleine wilde Geschichten, aber es ist sehr, sehr viel weniger geworden. Du erinnerst dich ja auch sicherlich noch an den Imola-Unfall von Gerhard Berger, der Feuerunfall, wo wir auch alle gedacht haben, um Gottes Willen, da kann ja keiner rauskommen. Da waren die Feuerlöscher eben sofort da, da war das Feuerlöschauto sofort da, der Rennarzt war sofort da. Also es ist sehr, sehr viel besser geworden, hat sich unheimlich viel getan. Und interessanterweise war es eigentlich, würde man da sagen, da ist der Weltverband für zuständig. Nein, der war es nicht, sondern der hat erst reagiert, nachdem ein paar Fahrer auf den Tisch gehauen haben, gesagt haben, jetzt reicht's. Und Jochen Rindt war auch einer, der nicht nachgelassen hat. Am Ende hat es ihn leider das Leben gekostet, weil man noch nicht so weit war wie notwendig. Aber klar ist, auch sein Tod hat eine Menge bewirkt und das nützt ihm jetzt nicht mehr viel. Aber wenn man bedenkt, du hast gerade gesagt, 6 Grand Prix-Siege, 1 WM-Titel und das posthum. Und noch heute reden die Leute über ihn. Das ist ja schon ungewöhnlich. Insofern zeigt es, dass er eine ganz andere Wirkung hat, als nur ein erfolgreicher Motorsportler und Rennfahrer gewesen zu sein.
Ne, ich habe ihn irgendwie immer mit so einem Halstuch in Erinnerung, warum auch immer. Ja, das haben wahrscheinlich die meisten getragen, dass sie dann als Feuer. Ja,
die hatten noch offene Helme.
Ja,
die hatten noch offene Helme und hatten dann.
Absolut absurde.
Und dann war natürlich auch die Auspuffgase waren ganz anders. Es sah einfach aber auch verwegen aus, muss man dazu sagen.
Ja. Und dann eben dieser 5. September 1970. Es gibt bei YouTube ein 10-minütiges Video, das, wenn man. Und ich bin halt, wie gesagt, ich bin Heinz Brüller geprägt. Und Heinz Brüller hat uns immer erzählt, dass Jochen Rindt der Größte war.
Er hatte nicht dieses, Unrecht.
Ja, und dann siehst du dieses Video und du siehst, dass eine Frau auf so einer Boxenmauer sitzt mit einer Stoppuhr in der Hand. Mhm. Und
davor mit tollem
spricht er noch, ja, mit tollem Hut. Und davor spricht, glaube ich, sogar Heinz Brüller selbst noch, bevor er auf diese allerletzte Runde geht oder allerletzte Ausfahrt geht, spricht Heinz Brüller noch mit Jochen Rindt. Und dann fährt er, ich glaube, in der Parabolika war es, wo dann vor der Parabolika bricht die Vorderachse. Und man muss sich das Video leider, wenn man es denn sehen möchte, öfter anschauen. Aber es ist einfach Wahnsinn. Natürlich wussten das alles. Keiner hat diese Fahrer gezwungen, in diese Autos zu steigen. Aber es ist natürlich komplett absurd, das Monokokken, absolutes Debakel, die Beine im Grunde genommen ungeschützt. Also fast muss man sagen, da war es ein Wunder, dass nicht bei jedem Unfall jemand gestorben ist, weil das ist.
Das stimmt.
Ja, es ist wirklich grausam, aber diese 10 Minuten sind nicht schön.
Nein, aber es sind historische 10 Minuten und das ist ja in der Tat oft eigentlich entscheidender, was es nicht da direkt passiert ist, sondern was es für eine Wirkung hatte. Zum Beispiel ist er durch den Aufprall nach vorne gerutscht. Und deswegen die ungeschützten Beine so verletzt. Sofort danach hat man reagiert, ab dem nächsten Jahr waren 6-Punkt-Gurte angesagt. Das heißt, du hast dann auch die Oberschenkel nochmal, vorher waren es 4-Punkt-Gurte, das heißt Hüfte und Schultern waren fest, aber du konntest, wenn du gebremst hast, nach vorne rutschen. Nach dem Aufprall von Jochen Rindt und seinem Tod hat man gesagt, okay, wir brauchen 6-Punkt-Gurte. Hat dann gesagt, okay, wir machen nochmal 2 extra Schlaufen, die in der Mitte sind und dann rund um den Oberschenkel gehen. Absolut Usus heutzutage. Ist durch den Unfall von Jochen Rindt mit entstanden, diese Entwicklung, diese Idee. Dass das dann auch eine katastrophale Fahrt ins Krankenhaus war, dass in einem Krankenhaus keine Ärzte waren, die zur Verfügung standen und die genau wussten, was sie getan haben. Das kommt dann noch alles dazu. Aber das Hauptproblem war tatsächlich, dass es damals ein anderes Risikobewusstsein gab bei den Konstrukteuren. Und den Namen Colin Chapman haben wir erwähnt. Der hat tatsächlich Weltmeister gemacht. Aber aus seinen Autos sind leider auch eine Menge Fahrer totgeborgen worden. Jochen Rindt war nur einer davon. Er war ein absoluter Grenzgänger, der, wenn du so willst, auch Aerodynamik durch Ausprobieren, Try and Error versucht hat. Und das bei diesen Geschwindigkeiten kann man sich heute kaum noch so richtig vorstellen. Es war im Übrigen nicht die Vorderachse, sondern es war eine innenliegende Bremsscheibe, die zu heiß geworden ist, dann explodiert ist. Und das haben ihm alle gesagt, das wird nichts mit innenliegenden Bremsscheiben. Er wollte, wenn du so willst, die rotierenden Massen in den Rädern reduzieren und hat deswegen die Bremsscheiben, die vorher außen waren und bei John Miles, dem anderen Lotus-Fahrer in Monza 1970, die waren außen. Er wollte die reduzieren, um dem Jochen noch mehr Speed in dem Auto zu geben. Und der Jochen hatte schon Bedenken, hat wohl auch gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert, ob da genug Kühlluft dann zu den Bremsen kommt. Wie wir jetzt wissen, es kam nicht genug Kühlluft. Und die Bremsscheibe ist explodiert und hat das Auto völlig unfahrbar gemacht. Und Jochen hatte keine Chance. Dass dann auch die Sicherheitsvorkehrungen wie Leitplanken, was man heute alles ganz anders hat, ganz andere Sturzräume, du hast energieabsorbierende Banden inzwischen und nicht nur reine Metallleitplanken. Ein anderer Österreicher ist 1974 tödlich verunglückt. Und das war der Helmut Koenig, der ist in Watkins Glen auch nach einem Defekt an seinem Auto, seinem 30s, von der Piste abgekommen. Und dann hat die Spitze des Autos die Leitplanken, drei zweilagige Leitplanken auseinandergebogen und das Auto ist quasi unten durch und hat ihn geköpft. Also auch das sind Dinge, die in der Formel 1 damals passiert sind, wo man auch reagiert und sagt, also solche Art von Leitplanken dürfen da nicht mehr stehen und wenn, müssen wir dafür ein paar Gummireifen, ein paar Gummistapel davor stellen, damit sich das Auto nicht in Metall reinbohren kann und es aufdrücken kann. Seitdem gab es jetzt also Stapel von Altreifen vor den Leitplanken und so weiter und so fort. Also es ist eine stete Entwicklung, da mal eine Sendung drüber zu machen, über die Fortschritte in der Entwicklung im Motorsport, ist, glaube ich, auch ein abendfüllendes Programm. Und leider ist es halt oft so, der Mensch reagiert dann, wenn was passiert ist und nicht vorher.
Ja, also schaut euch diese 10 Minuten Jochen Rindt an bei YouTube, man findet sie, es ist beklemmend, aber man kann, glaube ich, erahnen, welche Legende Jochen Rindt war. Tja, der Voice, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir schließen diese Woche mit Hundegebell im Hintergrund und dennoch besinnlich.
Sehr lebendig.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.